Guten Morgen, Filderstadt. Schön, hier zu sein. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich heiße Martin Englisch, bin 29,5 Jahre alt, zum 14. Mal. Und bin heute schon das vierte Mal, glaube ich, bei euch. Kann das sein? Ich habe jetzt mal nachgeguckt und freue mich immer wieder herzukommen. Ich komme aus Stuttgart. Wir wohnen in Möhringen, meine Frau, meine 1,8 Kinder. Also das eine ist tatsächlich da, es ist 4 Jahre alt, das andere kommt Mitte November. Arbeite im Jesus-Treff in Stuttgart in einer personalen Gemeinde der Gesamtkirchengemeinde Stuttgarts, also eine Landeskirche, obwohl ich Baptistenpastor bin. Das geht, es geschehen Zeichen und Wunder. Es ist eine junge Gemeinde mit 25- bis 45-Jährigen und wir versuchen Menschen zu erreichen, die tatsächlich gar keinen kirchlichen Background haben und auch die Ausdrucksform von Kirche, sprich altes Gebäude, alte Lieder oder so, gar nicht kennen. Und das gelingt uns mal besser, mal schlechter. Und irgendwie merken wir, oder merke ich auch in der Vorbereitung dieses Gottesdienstes gemerkt, dass alles, was wir über Gott glauben, immer unserer Kultur entspricht oder sehr vieles. Ich glaube, uns prägt mehr unsere Kultur oder unsere Herkunft als oftmals das Neue Testament oder das Alte und Neue Testament. Ich möchte mit euch überlegen heute über die göttliche Gemeinschaft nachdenken, über das Wesen Gottes. Und ich verrate sofort euch auch mal, wohin es geht. Es geht tatsächlich über die tiefste Form von Gemeinschaft, die du dir vorstellen kannst. Also nicht nur so ein, man trifft sich, isst einen Kuchen, trinkt ein Käffchen und sagt, ach, schön war's, und geht dann nach Hause, sondern die intensivste Form, nach der sich jeder von uns sehnt, ganz tief innen drin. Wir sind sehr stark geprägt durch das, was wir über Gott denken. Ich möchte mit euch eine Zeitreise machen, 2700 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Ihr könnt euch fast jedes Volk aus dem großen Mittelmeerraum bis hin in den Orient mal stibitzen. Ich nehme mir einfach mal so die Babylonier raus. Ihr könnt euch die Griechen, die Assyrer, die Römer nehmen, völlig egal, das funktioniert bei allen. Wie haben diese Völker Gott verstanden? Was für ein Gottesbild hatten sie? Das, was diese Menschen ausgezeichnet hat, war die unfassbare Kontinuität von Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Immer und immer wieder. Während des Krieges, vor dem Krieg, nach dem Krieg, während Geburten, während Todesfällen, das war immer die Konstante. Abends saßen die Völker, weil es da warm war, meistens draußen, haben sich das Sternbild angeschaut und haben gesehen, da sind Sternkonstellationen. Und ihre Väter und sie selbst und ihre Kinder, ihre Kindeskinder haben immer das Gleiche gesehen. Eine unfassbare Kontinuität. Dementsprechend auch so ein Gottesverständnis. Ist alles da, aber alles ein bisschen weit weg. Mit einer unfassbaren Kontinuität konnten diese Menschen sagen, es ist weil es bei unseren Vätern so war, wird es wahrscheinlich in tausenden von Jahren auch so sein. Und recht haben sie. Das hat sich bis heute nichts dran geändert. Mit einer unfassbaren Kontinuität. Und das ging von einem zum anderen Volk, dieses Staunen über Planeten, über Sterne, über die Sonne, das hat man bei den Ägyptern, bei den Babyloniern, bei den Assyrern, überall. Bis jemand sagte, Mose, der Grund, auf dem du stehst, ist heiliger Boden, zieh die Schuhe aus. Auf einmal geschieht Begegnung mit Gott. Und zwar nicht nur mit einem fernen Gott, der Ordnung schafft, sondern einen Beziehungsgott. So unfassbar ist unsere Bibel, die diese Nähe darbringt. Ich glaube zutiefst, dass Gemeinschaft nicht nur nice to have ist, also nicht nur tatsächlich irgendwie so eine Kirsche auf dem Schwarzwälder Kirschkuchen ist, könnte man auch ohne essen, aber ist halt schöner, ne? Sondern tatsächlich existenziell für jeden von uns, die Mitte, das Herz. Gemeinschaft ist das zentrale Thema unseres Lebens. Der Siegener Religionspädagoge Ulrich Riegel beschreibt das so. In der Kirche gibt es viele Menschen, denen so einiges nicht gefällt. Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen, oder? Nein. Einige regen sich über die Kirchensteuer auf, andere über das Erscheinungsbild der Kirche. Viel zu rückschrittlich. Viele regen sich über moralische und sexualethische Positionen der Kirche auf. Er könnte noch 1000 weitere Aufreger hinzufügen. Das eigentliche Problem ist ein ganz anderes. Viele Menschen erleben gar keine echte und tragfähige Gemeinschaft in der Kirche. Ohne Gemeinschaft, sagt er, keine Bindung. Ulrich Riegel schreibt, da ist also gar keine Beziehung mehr vorhanden. Und bei einem persönlich enttäuschenden Erlebnis oder einer höheren Kirchensteuer erfolgt dann der Austritt. Ich fasse zusammen, ob in anderen Kirchen oder auch viel wahrscheinlich bei euch in der Fildergemeinde gilt, ohne tief erlebte Gemeinschaft werden persönliche Differenzen zu Trennungsgründen. Gemeinschaft. Ich glaube sogar, dass Gemeinschaft das Zentrum des Universums ist. Und das versuche ich euch heute zu erklären, wie tief, wie wichtig, wie zentral, wie gut das Thema ist. Und ich möchte das heute anhand eines Bibeltextes machen. Wenn wir den gleich lesen, werdet ihr denken, der spinnt total. Was? Und mit einer Ikone. Da denkt ihr jetzt schon, was? Spinnt er der total? Lasst euch drauf ein. Lasst euch wirklich drauf ein. Ich möchte den Bibeltext aus 1. Mose 18, 1 bis 8 lesen. Abraham wohnte bei den Eichen von Mamre. Da erschien ihm der Herr wieder. Es war um die heißeste Zeit des Tages und Abraham saß gerade am Eingang seines Zeltes. Als er aufblickte, bemerkte er plötzlich drei Männer, die ganz in der Nähe standen. Sofort sprang er auf, lief zu ihnen hinüber, verneigte sich bis zur Erde und bat: Herr, bitte schenk mir deine Aufmerksamkeit und geh nicht einfach weiter. Ich lasse Wasser holen für eure Füße, ruht euch so lange unter den Bäumen aus. Ich sorge für das Essen, damit ihr gestärkt weitergehen könnt. Ihr sollt nicht umsonst bei mir vorbeigekommen sein. Einverstanden, sagten die drei, tu, was du dir vorgenommen hast. Abraham lief ins Zelt zurück, rief Sarah zu, schnell, nimm 15 Kilo vom besten Mehl, das wir haben, rühre einen Teig an und backe Fladenbrote. Er lief weiter zu seiner Rinderherde, wählte ein zartes, gesundes Kalb aus und befahl seinen Knecht, es so schnell wie möglich zuzubereiten. Den fertigen Braten bot er dann seinen Gästen mit Sauerrahm und Milch an. Sie saßen im Schatten des Baumes und während sie aßen, stand Abraham nebenan und bediente sie. Was geschieht in dieser jahrtausendalten Geschichte? Der Herr, also Jahwe, also Gott persönlich, begegnet Abraham. So steht es da. Gott kommt an Abrahams Zeltplatz, an seinen Lieblingsbaum. Und plötzlich ist von drei Männern die Rede. Gott kommt, drei Männer? Seltsam, oder? Abraham verneigt sich vor ihnen bis tief auf den Boden, mit dem Gesicht in den Staub hinein. Das war übrigens die maximalste Art der Ehrerbietung. Ich bin euch untertan. Okay, drei Männer besuchen Abraham. Abraham erkennt in diesen drei Männern, Gott leibhaftig ist da. Merkt ihr wieder ein völlig anderes Gottesbild? Gott kommt, Gott bewegt sich auf Abraham zu. Nicht wir zu ihm, merkt ihr? Er zu uns. Abraham bittet die drei Männer zu bleiben. Das ist natürlich typisch orientalisch. Er rennt los und lässt unter Zeitdruck ein Festmahl bereiten. Sauerrahm, Kalbsbrat mit Fladenbrot und Milch. Was gibt's bei euch immer sonntags, nachmittags? Bis heute ist das Essen im Orient die wesentliche Form von Gemeinschaft, die wesentlichste Form von Gemeinschaft. Mein Professor für Neues Testament aus Tübingen, Hans-Joachim Eckstein, hat das immer wieder beschrieben. Bis heute gilt, wenn irgendeiner auf der Flucht ist in der Wüste und er kommt, er schafft es in ein Beduinenzelt und fasst das Essen eines Beduinen an, dann wird er mit dem Leben beschützt, dieses Mannes. So tief sitzt Gemeinschaft, gemeinsames Essen. Aber hier geht es nicht so sehr um den gemeinsamen Spaß. Nicht einmal um das, was uns so im uns Schwaben, uns Deutsche treibt, so eine lange gemeinsame Sitzung. Das ist doch was Feines, ne? So eine Leitungssitzung. Nein, es geht um ein langes, gemütliches, gemeinsames Essen von Angesicht zu Angesicht, wo man sich in die Augen guckt, sich wahrnimmt. Doch dazu kommt es nicht. Der Bibeltext beschreibt in Vers 8, die drei Männer saßen im Schatten des Baumes und während sie aßen, stand Abraham daneben und bediente sie. Soweit klar? Jetzt müssen wir uns vorstellen, was hat diese Geschichte mit Gemeinschaft zu tun? Ich möchte euch mit hineinnehmen, denn diese Geschichte hat eine Wirkung gehabt in den letzten tausenden Jahren, die ist schon ziemlich alt. Und sie war die Inspirationsquelle für die wahrscheinlich bekannteste Ikone der Welt. Bevor ich euch die Ikone zeige, möchte ich ganz kurz erläutern, was Ikonen überhaupt sind. Ikonen kommt vom griechischen Wort eikon und bedeutet sowas wie Bild, Abbild oder Ebenbild. Ikonen sind seit Jahrhunderten ein fester Bestandteil gerade der orthodoxen Tradition. Und das Verständnis einer Ikone ist, Gott schaut dich durch die Ikone an. Gott schaut dich durch die Ikone. Also wenn ihr sie gleich seht, dann bringt dieses Verständnis mit, Gott schaut dich an. Und diese Ikonen wollen göttliche Wahrheiten darstellen. Und wenn ihr das Kunstwerk gleich seht, dann seid nicht allzu kritisch. Heute malt man so nicht mehr. Versucht, euch hineinzufinden in diese völlig andere Art. Ich glaube, diese Ikone hat uns unfassbar viel zu sagen. Bevor ich rede, gucken wir uns die einfach mal an. Wer von euch kennt sie? Die Dreifaltigkeitsikone von Andrei Rublev oder russisch Rublev. Ich weiß nicht, wahrscheinlich war es immer noch falsch, aber gemalt wurde sie oder gemacht wurde sie im Jahre 1411. 1411. Oder vielleicht etwas später. Für alle, die diese Ikone zu Hause mal anschauen wollen oder den Podcast hören, gebt einfach mal diesen Dreifaltigkeitsikone als Wort bei Wikipedia ein. Dann landet ihr genau bei diesem Bild. Das habe ich nämlich da geklaut. Oder sprich ausgeliehen. Das darf man ja von Wikipedia. Und diese Ikone beschreibt interessanterweise genau die Geschichte aus 1. Mose 18. 1. Mose 18. Die drei Engel, so interpretiert das der André, sitzen im Hof von Abraham. Man sieht hinten so ein Haus angedeutet, seht ihr das da oben? Die sitzen dort und haben ein Mahl. Sitzen alle an einem Tisch. Was fällt euch an diesem Bild auf? Schaut da mal kurz hin. Da geht es irgendwie um Tischgemeinschaft. Die drei Engel, die drei Boten aus dem Text, drei Personen, die ihre Köpfe innig zueinander stecken. Genau, vielleicht kann man das Licht ausmachen. Einfach mal alles durchklicken, genau. Hier geht es um tiefe Gemeinschaft. Aber nicht gleichzeitig um Gemeinschaft von drei Personen, die vielleicht das hier? Ah, sehr gut. Fantastisch. Hier geht es um das Wesen des einen Gottes. Ich habe ja gesagt, heute geht es um wesentliche Dinge. Und hier möchte ich mit euch genau kurz innehalten. Hast du je geglaubt, dass das Wesen unseres Gottes Gemeinschaft ist? Gemeinschaft ist nicht etwas, das wir irgendwie machen. Gemeinschaft ist da. Bevor es uns gab, gab es Gemeinschaft seit Ewigkeiten. Die Gemeinschaft des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ihr merkt, hier wird ein Bibeltext christlich, ja trinitarisch ausgelegt. Die Gemeinschaft des Sohnes, des Vaters und des Heiligen Geistes. Nach André ist Gemeinschaft das Zentrum dieses Universums. Lasst uns mal diese drei Personen ein bisschen näher betrachten. drei Himmelwesen, alle in einem Kreis angeordnet. Sie sind gleichrangig angeordnet, kein Gegeneinander. Jede Figur hat einen Stab in der Hand, dieses kleine Dürre hier, das ihr seht, da. Ein Herrschaftsstab, angedeutet durch diese feine rote Linie. Es gibt zu der Zuordnung dieser drei Engel unterschiedliche Auslegungen und ich halte mich an die von Richard Rohr. Der linke Engel soll den Vater beschreiben. In einem goldenen Umhang, schaut euch das mal an, ganz gülden. Gold, die Farbe des Königs, die Farbe Gottes und des Himmels. In der Mitte der Engel mit dem blauen Umhang, das soll der Sohn dargestellt werden. Blau ist die Farbe des Himmels und des Meeres, des Wassers. Der Sohn streckt zwei Finger aus und weist auf seine zwei Naturen hin, ganz göttlich und ganz menschlich. Ganz Gott und ganz Mensch, Himmel und Erde, beides vereint in Jesus. Und der rechte Engel hier zu sehen, soll den Heiligen Geist ausdrücken. Sein grüner Umhang steht für Grün des Lebens, für die Photosynthese. Das Licht, das aus ihm herausstrahlt, schafft unendliches Leben, immer, in alle Ewigkeit. Der Lebendigmacher, der Lebensspender, das Leben, die Lebendigkeit in Person. Und diese drei ähnlichen, aber nicht gleichen, sitzen beieinander und immer die ähnlichen Farben, grün, gold, blau. Nur Jesus hat da was Rotes. Das Wesentliche in diesem Bild ist aber, diese drei haben innigste Gemeinschaft miteinander. Das ist Einheit, so wie man sich das damals vorgestellt hat. Sie sind eins, ein Gott in drei Personen. Gemeinschaft ist das Wesen Gottes. Hier beginnt Gemeinschaft, die perfekte Gemeinschaft. Aber wenn man sich das so anschaut, wird man so ein bisschen irritiert. Die sitzen so schräg, seht ihr das? So ganz komisch irgendwie. Fragt man sich, konnten die damals nicht zeichnen oder wie? Die Perspektive stimmt nicht. Normalerweise hat man, wenn man etwas malt, den Fluchtpunkt hinten. Man malt alles in die Richtung. Kennt ihr das vom Kunstunterricht noch? Der ist entweder im Bild oder außerhalb des Bildes. Aber hier, das nennt man irgendwie so die falsche Perspektive, ist der Fluchtpunkt vor dem Bild. Da läuft alles in die Richtung zu. Wisst ihr warum? Es scheint so zu sein, als würde diese himmlische Gemeinschaft auf eine vierte Person warten. Stell dir vor, du stehst in Moskau im Museum und dieses 1,42 Meter hohe Bild ist vor dir. Sehr bewegend, sehr berührend. Es wird berichtet, dass Menschen, die das Bild länger betrachtet haben, Christen geworden sind, sich von Gott haben einladen lassen in diese göttliche Gemeinschaft. Diese göttliche Gemeinschaft wartet auf ein viertes Wesen. Ist das nicht unfassbar? Hier wird wesentlich über etwas, über Gottes Wesen ausgesagt. Mitten in eine Szene des Alten Testaments öffnet diese Ikone unseren Blick für Gottes inneres Wesen, die Gemeinschaft. Und gleichzeitig werden wir eingeladen, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Und diese Gemeinschaft ist nichts, was wir machen, sondern zu der jeder von euch eingeladen ist. Ich habe versucht, das in drei kurzen Punkten zu beschreiben, was diese Gemeinschaft fördert und wie gut sie uns tut. Punkt 1, Gemeinschaft durch Vergebung und Gnade. Ich glaube, dieser Punkt ist sehr zentral, denn es geschieht gleich an zwei Stellen des Bildes. Denn der einzig zentrale Gegenstand auf diesem Tisch ist dieser Kelch. Habt ihr ihn schon gesehen? Ganz in der Mitte, ganz im Zentrum ein Kelch. Das geschulte Auge der Filderstädter weiß, das ist eine Anspielung auf das Abendmahl. Christi Blut für unsere Sünden vergossen. So heißt es in der Abendmahlsliturgie. Die Mitte der Gemeinschaft ist diese vollkommen unverdiente, unfassbare Gnade Gottes durch Jesus. Er gibt sich uns hin, ein für alle Mal. Er beseitigt alles Trennende, alles Zerstörende. Dieser Kelch ist der Grund, warum ein Vierter eingeladen ist, zu kommen. Dieser Kelch ist die Voraussetzung, ja, ist die Garantie, dass wir eingeladen sind. Darum, glaube ich, ist das ein ganz wesentlicher Aspekt von Gemeinschaft. Gemeinschaft lebt aufgrund von Gnade. Nicht Anpassung, Assimilation, so werden wie wir, sondern aufgrund von Gnade. Sie besteht, weil uns vergeben wurde, weil es keine Trennung mehr gibt zwischen einem heiligen Gott und einem vierten Betrachter. Dieser Kelch auf dem Tisch ruft uns zu: So und nicht anders geht Gott mit uns um. Und ich möchte dir die Frage, euch als Gemeinde die Frage stellen: Was wäre dein, was wäre euer Zentrum von Gemeinschaft? Wie würdet ihr das machen? So? Gnade? Oder anders? Vielleicht wie du mir, so ich dir. Oder komm und werde wie wir, dann sehen wir mal weiter. Merkt ihr? Jede Gemeinschaft hat irgendetwas, was auf dem Tisch steht, was so das Zentrum einer Gemeinschaft ist. Mich bewegt das, auch in der Vorbereitung, berührt es, dass hier ein Kelch steht. Umsonst habt ihr es empfangen, kommt. Kommt zum Tisch des Herrn, es ist alles bereitet. Christi Blut für deine Sünden vergossen. Ich frage mich, kennen wir Gott überhaupt, wenn Gnade und Vergebung nicht der Mittelpunkt von Gemeinschaft ist und im Gottesdienst stehen? Kennen wir Gott dann überhaupt? Ist ihm dieses zentrale Wesen Gottes uns überhaupt klar? Kennen wir Gott überhaupt? Und wenn ihr im Neuen Testament nachschlagt, im Zentrum der Reden und Taten Jesu steht diese Vergebung und diese unverdiente Gnade. Wir beten jeden Sonntag: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Warum? Weil es der Grund ist, warum wir Gemeinschaft mit Gott und miteinander haben. Das hier. Die Realität in unserem Leben sieht so aus, dass wir schuldig werden einander. Wir ärgern uns manchmal übereinander und vielleicht nicht nur manchmal, sondern jeden Sonntag. Wir verletzen uns durch Worte, durch Taten und sehr wahrscheinlich noch viel mehr durch Desinteresse und Lieblosigkeit. Wisst ihr, wann für mich Gemeinschaft am intensivsten ist? Und zwar gerade in Gemeinden, wenn ich mir eingestehe, Menschen um Vergebung zu bitten, wenn andere Menschen sich bewusst machen und mich um Vergebung bitten, das ist heilig. Das sind heilige Momente. Der Kelch ist ein wichtiger Hinweis an uns. Vergebt einander großzügig. Seid nicht nachtragend, weil uns ein für alle Mal vergeben ist. Durch Jesus haben wir göttliche Gemeinschaft. Durch Jesus sind wir ein vierter Teil dieser Trinität, vollkommen unverdient. Aber das ist der Grund, warum wir diese Sonntage, diese Gottesdienste feiern. Alles ist bereitet und wir kommen, schmecken, sehen und freuen uns und gehen inspiriert in diese Woche. Ein zweiter Gedanke: Gemeinschaft durch Beziehung. Schaut euch mal diese drei Personen an. Auch wenn es drei Personen sind, hier im Bild geht es eher um Einheit als um Dreiheit. Sie sind in so einem inneren Kreis angeordnet, hat man früher gern gemacht. Sie gehören zusammen, der Kreis als das stärkste und unkaputtbarste Form überhaupt. Niemand kann sie gegeneinander ausspielen, keiner tut sich hervor. Sie leben Beziehung. Nicht nur am Sonntag. Sie laden in diese Beziehung ein. Es wäre so, als würde sogar jemand die Hand ausstrecken und sagt, komm dazu. Wir Christen sind halt nicht so. Für die eine theologische Richtung geht es halt ausschließlich um den Vater. Andere nur um den Sohn. Charismatische Geschwister spielen den Heiligen Geist als Trumpfkarte aus. Jeder hat so seinen Liebling. Und irgendwie steckt das in uns drin, dieses Entweder-Oder. Dieses Bild symbolisiert ein tiefes, ein gnädiges und liebevolles Und. Ein Und. Gemeinschaft heißt Und. Paulus beschreibt an einigen Stellen den menschlichen Leib als oder den menschlichen Körper als Leib Christi. 1. Korinther 12, Römer 12. Und da wird beschrieben, dass er aus verschiedenen Teilen besteht. Jeder Mensch ist ein Teil dieses großen Körpers. Jeder Mensch hat eine Funktion in diesem Körper. Man könnte sagen, jeder ist ein bestimmtes Körperteil mit einer bestimmten Rolle und Aufgabe. Das Allermeiste findet in so einem Körper meistens innerlich statt. Jedes Körperteil spielt eine wichtige Rolle und wird benötigt. Und zwar nicht nur die Organe, die wir sehen oder fühlen können. Aber das Wesentliche ist dieses Zusammenspiel der Organe. Denn wenn das nicht funktioniert, sitzen wir im Wartezimmer von Ärzten. Wenn dieses Zusammenspiel nicht funktioniert, Sie sind ja Ärztin, Sie kennen sich da sehr gut mit aus. Die Realität des menschlichen Lebens ist ganz häufig anders. Richard Rohr beschreibt es mit einem Bild mit zwei Lebenshälften. Der Mensch lebt in der ersten Lebenshälfte so, das ist so ähnlich wie bei der Pubertät der Kinder. Er versucht, sein eigener Mensch zu werden, also eine eigene individuelle Gedanken zu haben, eine eigene Identität zu gründen. Und wie geschieht das eigentlich, dass es ich werde, indem ich mich abgrenze? Indem ich sage, was ich anders mache als meine Eltern, indem ich sage, was nicht gut ist, indem ich meine Zeit für meine Zwecke verwende, mein Geld für meine Zwecke. Und das geschieht so lange, bis irgendjemand sagt, jetzt weiß ich, wer ich bin, jetzt muss ich nicht ständig mein Leben für meine eigenen Zwecke leben. In der zweiten Lebenshälfte, sagt Richard Rohr, wird der Mensch fähig, seine Energie nicht nur in die Abgrenzung zu lenken, sondern die Hand auszustrecken, nach außen zu gehen, Menschen zu begegnen, die Andersartigkeit nicht als Stopp, sondern als Komm wahrzunehmen. Hier entsteht das Wunder von diesem Und. Diese zweite Lebenshälfte wird durch dieses Und bestätigt. Kein Entweder-Oder, sondern ein Und. Das ist wie bei Paulus mit den Körperteilen. Bei all den individuellen Körperteilen kann ein Körper nur funktionieren, wenn sie miteinander harmonieren, wenn es einigermaßen gut läuft. Wir müssen nicht Best Friends sein. Ich glaube, das ist oft ein romantisches Gemeindeverständnis. Aber für uns ist der Blick extrem wichtig. Ihr Filderstädter steht in Beziehung zueinander. Ihr definiert euch als Gemeinschaft, nicht als Summe von Körperteilen. Erst die Beziehung zwischen ganz unterschiedlichen Menschen stiftet Gemeinschaft. Ich möchte euch von einer Situation erzählen, die wir als Leitungskreis gemacht haben. 2016 haben wir eine Person eingeladen, die uns auf unserer Leitungsklausur mit uns so eine Gemeindeaufstellung gemacht hat. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr dieses Prinzip der Aufstellung nicht. Das ist so, ist eine Person, die leitet die Personen, die im Raum sind, an, die bewegen sich frei im Raum, finden ihren Platz und sagen, oh, hier fühle ich mich ganz wohl. Und dann haben wir unsere Rollen eingenommen. Jeder hatte seine Leitungsrolle eingenommen. Und das Bild in diesem Raum war Kraut und Rüben. Hier ein Häufchen, da ein Häufchen, so ein bisschen mit, aber eigentlich gegeneinander. Das Leitungsteam, das mehr Macht hatte, stand hier. Das andere, das eigentlich ausführend war, stand hier. Jeder so ein bisschen miteinander, aber auch so ein bisschen auf Abstand. Und dann haben wir angefangen, uns als Leitungsgremium, wir sind drei Leitungsgremien bei uns im Jesus-Treff, nicht aufgrund unserer Funktion wahrzunehmen, sondern aufgrund von Gemeinschaft und zueinander zu gehen, Gemeinschaft zu haben. Und dieses Bild, was ganz zum Schluss entstand, das hat sich bei mir so tief eingeprägt, weil es tatsächlich so dieses Göttliche war. Inmitten der Unterschiedlichkeit entstand ein Kelch. Uns ist das gar nicht bewusst gewesen. Ein Kelch mit der Einladung, Gott, füll uns neu. Füll uns neu. Gemeinschaft durch Beziehung, nicht durch Funktion. Ich möchte euch den dritten Punkt nicht vorenthalten. Gemeinschaft gleich wir. Eigentlich erklärt sich dieser Punkt von selbst. Ich könnte Amen sagen. Aber es ist mir wichtig, dass wir nochmal genau hinschauen. Das Bild von André Rublev oder Rubljow zeigt eine Gemeinschaft, ein Wir. Es zeigt eine Einheit und es drückt eine unglaubliche Einladung aus. Komm und werde ein Teil von diesem Wir. Gott geht es um dieses große Wir. Das ist das Ziel. Darauf läuft alles hinaus. Ihr als Gemeinde seid eingeladen zu diesem großen Wir. Ihr seid ein Körper. Wir gestalten gemeinsam. Wir feiern gemeinsam. Wir leiden gemeinsam. Wir gewinnen gemeinsam. Ja, und manchmal kacken wir auch gemeinsam ab. Wo erlebst du dieses Wir im Glauben? Hier in der Gemeinde. Wo erlebst du dieses Wir ganz konkret? Wo hast du deinen Zugang zu diesem unfassbaren Wir? Ich möchte euch Mut machen, genau darüber nachzudenken. Wo geschieht das in eurer Gemeinde? Wo geschieht das bei dir privat? In der Woche, wenn ihr den Gottesdienst abhakt, das Mittagessen verdaut ist und ihr die neue Woche startet. Ist schon eigentlich verrückt, ne? Wir reden halt meistens vom Sonntag her, aber dieses Bild beschreibt eine Situation mitten im Alltag an der Lieblingseiche von Abraham. Wir haben einen Gott des Alltags, der sich im Alltag nach diesem Wir sehnt. Und ich möchte mit euch noch eine letzte Frage besprechen. Vielleicht sieht man das auch noch nicht so gut, aber ihr könnt es zu Hause nachgucken. Oder wenn ihr das Smartphone habt, einfach mal reinzoomen. Beim Betrachten des Bildes ist mir eine Stelle aufgefallen. Habt ihr dieses komische Kästchen gesehen? Seht ihr das? Das war das eine und das zweite war, wo ist Abraham? Da hinten. Das Graue hier. Die graue Figur. Der Text sagt, und während die drei Männer aßen, stand Abraham daneben und bediente sie. Seit tausenden von Jahren gehen Menschen so mit Gott um. Ihm dienen und alles aus der Ferne beobachten. Merkt ihr, da steckt ganz viel antikes Gottesbild sogar noch drin in diesem Text und gleichzeitig sind wir heute kaum weiter. Gott dienen und von außen zuschauen. Das war Abrahams Gottesverständnis. Trotzdem macht sich Gott auf und geht zu Abraham. Er geht auf ihn zu und tut alles bis heute, damit sich unser christliches Gottesbild ändert, dass es wesentlich anders ist, von der Gemeinschaft durchdrungen. Ich lade dich heute ein Teil dieser Gemeinschaft zu werden und dich als Teil dieser Gemeinschaft jeden Tag wahrzunehmen und zu sehen. Das ist unsere Identität. Wir sind ein Teil dieser Gemeinschaft. Und jetzt kommt dieses Rechteck ins Spiel. Betrachter haben sich oft jahrhundertelang gefragt, ja, was ist denn das? Irgendwann mal haben Wissenschaftler Proben vom Material genommen und haben festgestellt, da war Kleber dran. Verrückt, oder? Kleber an einer Ikone? Sehr wahrscheinlich hing an dieser Stelle ein Spiegel. das nicht verrückt? Genau so ist unser Gott. Er lädt dich heute ein, einfach dazu zu kommen, dein Gesicht drin zu sehen an diesem Tisch, an der innigsten Einheit mit Gott. Dazu möchte ich euch als Gemeinde einladen, jeden Tag aufs Neue, dich persönlich, genieß diese Gemeinschaft, lass dich einladen, eine Gemeinschaft durch Vergebung und Gnade, eine Gemeinschaft durch Beziehung und eine Gemeinschaft, die dich in dieses große göttliche Wir mit hineinnimmt. Amen.